Hi Fabian, wie geht's dir?
Ja, wie soll's mir gehen? Ich bin etwas geschafft. Es ist Samstagnacht, 1 Uhr, also fast schon Sonntagmorgen. Und wie du weißt, habe ich heute gearbeitet auf dem Sommerfest von dem Träger, bei dem ich arbeite. Sommerfest im Kölner Raum, viel Karnevalsmusik. Ist ja nicht so mein Ding. Aber naja, es war ein schönes Fest. Ich bin immer noch so ein bisschen beseelt davon und sitze jetzt hier vor meinem Rechner und ja, hoffe, dass wir eine schöne Aufnahme haben.
Ja, ich kann es mir gut vorstellen. Ich meine, es ist halt immer noch was anderes, selbst zu feiern oder halt bei so einem Fest mitarbeiten zu müssen und ja, alles zu organisieren und so ein bisschen auch zu gucken, dass das alles beim Rechten läuft. Und es ist natürlich auch nicht so leicht, ne? Dann bist du ganz schön groggy hinterher.
Organisatorisch hatte ich Gott sei Dank gar nichts zu tun. Ich musste nur aufpassen. Du weißt das ja, ich habe es auch schon mal erwähnt. Manche Hörer werden es wissen, ich arbeite in einem Wohnhaus für Menschen mit Behinderung. Und ich musste eigentlich nur quasi so ein Auge auf meine Schäfchen werfen, dass die alle da auf dem Gelände irgendwie keinerlei Unfälle haben, sich gut benehmen. Also dass die Gruppe beisammen bleibt und einfach eine schöne Zeit hat. Ja.
Bist du Karnevalist?
Ich hasse Karneval.
Schade.
Warte ganz kurz, bevor ich weiterspreche.
Moment kurz, ich muss auch was machen.
Was kommt jetzt?
Och Mann, ey, das ist ein richtiges Oh Mann, ey. Schöne Grüße an Ofenkäse Crimes. Ich habe hier nämlich so eine richtig coole Pulle Flensburger.
Ach,
und
geil.
Die hat einfach nicht geploppt.
Okay, das ist scheiße.
Das ist irgendwie, ach nee, ne? Das ist fast wie mit dem falschen Fuß aufzustehen. Okay, wir nehmen jetzt diesen Sound aus diesem einem Video raus, wo du das so schön ploppen lässt und ich stelle es mir jetzt gerade vor. Und ihr bitte da draußen auch.
Was wäre, wenn du eine Flensburger Flasche öffnest, die nicht ploppt?
Digga, das ist ein ganz, ganz, ganz schwacher Was wäre, wenn?
Ja, ich muss dazu sagen für die Zuhörer, wir hatten überlegt, dass wir, weil wir letztes Mal kein Was wäre, wenn hatten, dass wir heute einfach Freestyle-mäßig mit einem Was-wäre-wenn öffnen, was einer von uns vielleicht so gerade im Kopf und auf der Zunge hat. Und das war natürlich nicht ernst gemeint. Das war einfach nur ein ganz, ganz schlechter Scherz auf Daniels Kosten, der natürlich einfach nach hinten losgegangen ist.
Bevor wir aber so weit kommen, möchten wir doch dieses heikle Thema Karneval nicht so einfach zur Seite schieben. Denn was uns allen komplett unter den Nägeln juckt, ist im Prinzip zu wissen, ob du denn irgendwelche Karnevalslieder beherrschst oder jetzt irgendwie voll Bock drauf bekommen hast?
Bock drauf habe ich definitiv nicht bekommen. Beherrschen würde ich jetzt vielleicht das ein oder andere, weil sie ja gespielt wurden, aber ich versuche das aus meiner Festplatte möglichst schnell wieder zu löschen. Es ist einfach nicht mein Ding. So,
ich kann es verstehen, aber ich glaube, also ich kann bei all den Karnevalisten, wenn man das so mitbekommt, irgendwie total nachvollziehen, dass es mega mobben kann.
Ja, kann ich auch. Also ich fand's auch schön zu sehen, einfach wie die Leute sich gefreut haben und wie viel Spaß einfach viele an dieser Musik auch hatten und an dieser, es transportiert ja auch so einen gewissen Frohsinn einfach. Ja,
ja genau.
Aber wie gesagt, es ist einfach nicht meins.
Ja, ich kann es verstehen. Ich finde es halt immer so schön leicht, ne? Aber ja, jedem das sein, ich bin auch kein Karnevalist. Aber ich glaube halt, dass es Spaß machen kann, so ein paar Lieder mitzukrölen und irgendwie Kamelle zu verteilen und Bützchen zu bekommen, ne? Und weißt was, das können wir eigentlich ganz cool als Abstimmung auch machen. Wie viele Prozent von euch sagen Hello und wie viele Alaf? Also Hello oder Alaf?
Wir können ja momentan gar nicht so gut abstimmen. Das ist vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer schon aufgefallen, dass unser Instagram-Account seit einigen Tagen etwas ruhig ist. Das liegt daran, dass mein Handy kaputt ist und mein Zugriff da etwas eingeschränkt ist auf meine ganzen sozialen Netzwerke. Sobald das wieder behoben ist, wird da auch wieder mehr los sein. Aber aktuell verzeiht mir bitte die Posting-Flaute und keinerlei Umfragen und was weiß ich was. Auch das Posting zu diesem Fall, den wir heute aufnehmen, werde ich wahrscheinlich nachreichen müssen. Aber dann können wir auch über Hello und Alaf abstimmen.
Okay. Ja, und jetzt vielleicht zurück zum Was wäre wenn. Hast du irgendwie eine Idee spontan?
Ich habe nichts, aber ich wollte noch was anderes erzählen. Und zwar habe ich die Tage, als mein Handy noch funktionierte, bei Instagram die Leute einfach mal so gefragt, wie sie denn eigentlich so zum True Crime gekommen sind. Und das fand ich relativ spannend. Also die meisten hatten so den gleichen Werdegang wie ich. Also irgendwie immer schon gerne Krimis gesehen. Agatha Christie, Edgar Wallace und Aktenzeichen XY dann so als Brücke ins richtige Leben. Und dann so die Klassiker Autopsie und Medical Detectives, als das so Anfang der 2000er aufkam. Und eigentlich ging es fast allen so, dass das so die Anfänge waren. Ganz viele haben mit Hinter Kaifeck angefangen, als erstem Fall. Und ja, so ein paar Leute haben dann so Stories rausgehauen, was so True Crime für sie bedeutet, beziehungsweise wie sie dazu gekommen sind und wie sich so ihre Nerdigkeit entwickelt hat. Und eine Geschichte hat mich auf jeden Fall ziemlich bewegt, denn eine Zuhörerin hat erzählt, was True Crime quasi für einen guten Effekt auf ihr Leben hatte. Die ist nämlich vor einiger Zeit ja, sexuell missbraucht worden und hat durch Podcasts, durch Beschäftigung mit True Crime, dann dadurch auch durch Beschäftigung mit Ermittlungsarbeit und mit diesen ganzen Hintergründen in Zusammenarbeit mit ihrem Therapeuten den Mut gefasst, diese Tat anzuzeigen. Das hat mich ziemlich beeindruckt, muss ich sagen.
Oh Mann, absolut. Das ist krass, das ist krass. Also wir reden hier halt einfach nicht von irgendwelchen, keine Ahnung, fiktiven Geschichten. Wir reden nicht von Zuckerwatte, wir reden hier von extrem schlimmen Dingen. Und weiß nicht, man muss sich das halt auch vor Augen führen, dass es da draußen Menschen gibt, die sowas erlebt haben und vielleicht auch einige von euch. Und das ist einfach auf jeden Fall total berührend und weiß nicht.
Ja.
Ich fühle mich auch ein bisschen schlecht dann dabei.
Was heißt schlecht? Ich finde es holt einen dann wieder so in die Realität, ne? Weil man einfach dann auch wirklich nochmal vor Augen geführt bekommt, dass es einfach Menschen gibt, denen solche Dinge geschehen und dass man dann auch so Berührungspunkte dazu hat, ne? Und ich fand das auch ganz schlimm, obwohl ich natürlich auch eingestehen muss, dass ich als Mann das natürlich nicht nachempfinden kann, wie eine Frau sich nach so einem Übergriff fühlen wird. Aber ich habe es ihr dann auch geschrieben und werde das nochmal hier wiederholen. Ich finde es zum einen sehr, sehr gut, dass sie sich offensichtlich professionelle Hilfe geholt hat. Und ich finde es zum anderen sehr, sehr stark und mutig. Und ich ziehe alle Hüte davor, das dann auch anzuzeigen, weil ich glaube, dass das dann nochmal so eine Zeit ist, die für Opfer sehr, sehr schwierig ist, weil man immer wieder daran erinnert wird und immer wieder diese Erinnerungen hervorholen muss. Ich habe es übrigens mit dir ich habe es natürlich mit dir abgesprochen, dass ich das hier kurz erwähne. Das jetzt kommt jetzt nicht aus dem Nichts oder so, ne?
Ja, finde ich sehr vernünftig. Und ja, ich meine, ich habe jetzt auch gar nicht gefragt. Ich bin auch davon ausgegangen, weil ich dich erkenne.
Ja, es hat mich einfach sehr, sehr bewegt und ich wollte das gerne teilen und ich wollte das so ein bisschen auch als Aufhänger nehmen. Ich hatte ja in einer Folge auch mal erwähnt, dass ich diese Idee, diesen Podcast zu starten, immer so ein bisschen vor mir hergeschoben habe, weil ich selber auch sehr schwere Zeiten durchgemacht habe. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit dem, was dieser jungen Dame passiert ist. Aber ich wollte einfach darauf hinaus, dass ich weiß nicht, wie viele von euch, die uns zuhören, aktuell vielleicht in irgendwelchen Krisen stecken oder irgendwelche Konflikte durchmachen oder vielleicht mit Dingen hadern. So ist es gibt immer Möglichkeiten, mit Dingen umzugehen. Es gibt immer die Chance, schwere Zeiten in gute Zeiten zu verwandeln. Und ich wünsche wirklich jedem, der gerade so ein bisschen in der Krise steckt, von Herzen das Beste. Und dass er oder sie da auch irgendwie den richtigen Weg findet, mit umzugehen.
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also man sollte immer versuchen, irgendwann irgendwie sein Leben wieder zum Positiven hinzuwenden und es gibt ja verschiedene Bewältigungsstrategien. Also ein bewährtes Mittel, ich weiß, das ist halt total bescheuert, das zu sagen, aber die Zeit heilt alle Wunden, das ist einfach so, ne? Also wenn die Zeit vergeht, irgendwann geht es einem besser und ich glaube, man sollte immer versuchen, je so scheiße es einem auch geht, halt irgendwie immer noch so an das Licht am Ende des Tunnels zu glauben. Und all die schönen Dinge im Leben halt irgendwie sich vor Augen zu führen, die Dinge zu machen, auf die man Lust hat. Keine Ahnung, wenn es mir scheiße ging, hat mir sehr oft Musik geholfen, Freunde, Sport, und auch schon mal einen Wein.
Aber, findest du, ja, dass die Zeit wirklich alle Wunden heilt?
Alle weiß ich nicht. Also ich bin natürlich jetzt auch nie zum Glück von einer sehr schlimmen Sache getroffen gewesen. Und von daher weiß ich, betroffen gewesen. Deswegen weiß ich, kann ich schlecht sagen. Ich glaube halt, so diese, ich nenne es jetzt mal Standard-WWchen, ja, heftigen Liebeskummer, verlassen werden, betrogen werden und so Dinge, die wir vielleicht schon alle erlebt haben. Solche Dinge, die tun unfassbar schlimm weh und manchmal zieht es einem wirklich den Boden unter den Füßen weg und man ist einfach komplett schwerelos und weiß nicht, was links, was vorne, was hinten ist und hat auf nichts mehr Lust und ist komplett unmotiviert und weiß nicht was, hat, kann nichts essen, nichts trinken und wartet nur auf irgendwelche positiven Signale und keine Ahnung, was wird am liebsten in der Zeit rumdrehen. Aber am Ende, in solchen Fällen hat in meinem Fall die Zeit immer alle Wunden irgendwann geheilt. Hm.
Ja, ich glaube, ein Stück weit ist das möglich, aber ich glaube, es gibt Dinge, wo die Zeit das eben nicht vermag. Aber das ist, ja, das ist, auch. Das sind auch immer Ansichtssachen, ne? Was ich auf jeden Fall loswerden möchte oder was ich gelernt habe, in der Beobachtung eigener Krisen, aber auch vieler, vieler Krisen und Konflikte im Umfeld bei Leuten, die mir nahestehen, ist eigentlich, dass immer, wenn man denkt, es ist furchtbar schlimm und die Situation ist scheiße und man wünscht sich, dass vielleicht von irgendwo so der rettende Engel kommt und einen aus dem Mist herauszieht, eigentlich zu jeder Zeit und immer und überall hat man den Schlüssel, Dinge zu ändern, selber in der Hand. Man kann eigentlich immer aus eigener Kraft etwas ändern. Es sei denn natürlich, wir reden von schweren Krankheiten. Also ja, das ja, sind
oder Dinge, die dir angetan werden, ne?
Ja, okay, klar. Also, aber wenn ich jetzt so von normalen Lebensumständen rede. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, einfach daran zu denken, dass dieses Sprichwort, man ist seines eigenen Glückes Schmied, tatsächlich einen sehr, sehr wahren Kern hat. Auch wenn man das manchmal in schweren Zeiten nicht erkennen möchte und nicht den Wald vor lauter Bäumen sieht und Probleme sich vielleicht wie ein Berg vor einem auftürmen und man nicht weiß, wo man beginnen soll. Man kann sehr, sehr viel mehr leisten, als man sich manchmal zutraut.
Ja, das glaube ich auch. Ja, ich glaube halt auch, also ich bin gar nicht so esoterisch veranlagt, aber es gibt ja auch so, ich glaube, das heißt irgendwie Konzept des kosmischen Denkens, so ungefähr, dass man im Prinzip das Positive anzieht, wenn man noch Positives ausstrahlt, besagt das ungefähr. Und ich glaube halt, dass vieles auch damit zusammenhängt, wie man selbst dazu steht. Also man muss diesen Schlüssel halt dann auch sehen wollen und annehmen wollen und ja, zu schätzen wissen. Ja. Ich glaube, das macht vieles aus.
Das stimmt. Das ist natürlich dann manchmal auch leichter gesagt als getan, wenn es einem richtig dreckig geht, dass man irgendwie glückliche Gedanken haben soll, um Glück anzuziehen. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass man sich in solche Spiralen begeben kann, dass wenn es einem schlecht geht und man hadert mit vielen Dingen, dann strahlt man eine gewisse Unzufriedenheit aus und kommt dadurch, weiß ich nicht, vielleicht nicht mit Menschen in Kontakt oder bekommt den Job nicht im Vorstellungsgespräch, weil man eben negative Energien ausstrahlt. Das ist definitiv auch etwas, was ich auch erlebt habe, ja.
Ich habe hier gerade meine Was-wäre-wenn-Liste vor Augen und eigentlich hatte ich gerade eine andere Idee, aber es würde jetzt uns ein bisschen aus dieser Thematik rausbringen. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal dieses Was-wäre-wenn und frag dich mal, was wäre, wenn du ein Ereignis der Geschichte verändern dürftest? Welches wäre das?
Also der globalen Geschichte.
Das kannst du dir jetzt frei aussuchen. Das würde jetzt also sehr persönlich dann auch passen, aber das musst du natürlich auch nicht beantworten. Vielleicht fällt dir ein globales Thema leichter.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich auf mich selbst bezogen wüsste ich es gar nicht. Also es gibt natürlich Dinge, die ich irgendwie ändern wollen würde, aber obwohl vieles natürlich schlecht war, ist daraus immer noch irgendwas gekommen, was gut war und auf das ich nicht verzichten wollen würde. Also insofern würde ich wahrscheinlich vieles so lassen, wie es geschehen ist. Und global gesehen, ja, das ist sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Da gibt es so viele Dinge, an die man denkt. verhindert man beispielsweise das Attentat auf den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand in Sarajevo, verhindert man den Ersten Weltkrieg. Und sehr, sehr viel Leid, was damit einhergeht. Könnte man den Zweiten Weltkrieg verhindern? Da gibt es ja eigentlich nicht so das eine auslösende Element. 9-11 würde viele Leben retten, einmal akut zu 9-11, aber auch in den Folgejahren für diesen, was diesen in Anführungsstrichen Krieg gegen den Terror angeht, den die Amerikaner geführt haben, der, ja, schwamm drüber. Ich weiß es nicht. Es gibt unheimlich viele Ereignisse, die es eigentlich wert wären, aufgehalten zu werden und gestoppt zu werden. Aber man weiß manchmal nicht, oder ich weiß nicht, ob dann die Dinge nicht trotzdem irgendwie so gekommen wären, wie sie gekommen sind. Also Beispiel 9-11, Amerika hat ja offenkundig auch Gründe gesucht, um im Irak einzumarschieren. Da gab es dann ja dieses berühmte Geheimdossier mit den Massenvernichtungswaffen, dass das sich dann irgendwann als erlogen herausgestellt hat. Hätten sie das vielleicht auch einfach so getan, auch ohne 9-11, man weiß es nicht, vielleicht einfach nur etwas später. Also insofern weiß ich gar nicht, was bewirken würde.
Ich finde es halt auch unfair den vielen anderen geschichtsträchtigen Ereignissen gegenüber. Ne? Also sich da festzulegen, ist halt sau schwer. Und ja, und vieles hängt halt auch stark zusammen. Ne? Also wenn du jetzt gerade 9-11 angesprochen hast, so diese ganze Konfliktsituation zwischen den Vereinigten Staaten und ja, den verschiedenen arabischen Staaten, die hat ja verschiedene Wurzeln und eine gewisse Historie, sodass man auch schlecht sagen kann, man nimmt jetzt einen Punkt raus davon.
Naja, das ist ja eigentlich im Prinzip nur global taktisch gesehen. Also man kann es ja im Prinzip immer runterbrechen auf Macht- und Einflussnahme und somit auch auf wirtschaftlichen Einfluss. Im Prinzip kann man dieses ganze Szenario, diese ganze Konfliktsituation zwischen den USA und diversen Staaten im Nahen Osten so zusammenfassen, dass Amerika traditionell gute Beziehungen zu Saudi-Arabien pflegt. Saudi-Arabien ist ja auch ein extrem künstliches Konstrukt. Also Saudi-Arabien, der Name rührt ja daher, dass die Herrschaftsfamilie Saud dieses Gebiet beherrscht, daher Saudi-Arabien. Und das tun sie ja auch nur, weil Amerikaner und Briten ihnen quasi die Macht gegeben haben vor einigen Jahren. Und da dann natürlich eine gewisse Einflussnahme in diese Region mit verbunden haben. Und viele politische Entscheidungen heutzutage basieren halt einfach auf dieser Kooperation zwischen dem Westen und Saudi-Arabien. Beispielsweise konkurrieren Saudi-Arabien und der Iran um die Vormachtstellung im Mittleren Osten. Und damit ist dann quasi Amerika automatisch anti-iranisch eingestellt, weil man ja pro-saudi-arabisch ist. Und Saudi-Arabien und der Iran führen ihren Stellvertreterkrieg im Jemen, was ja auch die Welt so kaum mitbekommt. Also dieser Bürgerkrieg, der dort herrscht, basiert ja im Prinzip auch nur darauf, dass Saudi-Arabien die Regierung massiv unterstützt und die Houthi-Rebellen vom Iran unterstützt werden. Also da quasi auch nur geopolitische Interessen anderer Staaten vertreten werden. Und so kann man im Prinzip diese ganze Nahost-Problematik runterbrechen. Aber das führt jetzt viel zu weit.
Ja, aber super spannendes Thema.
Ja, super dreckiges Thema, was da
Ja.
unter dem Deckmantel wirtschaftlicher Einflussnahme, unter dem Deckmantel Menschenrechte in Anführungsstrichen verteidigen zu wollen, für Morde in Kauf genommen wurden und Massaker und Elend an die Bevölkerung herangebracht wurde.
Ist so schlimm. Und das über Generationen hinweg, ne? Man muss sich vorstellen, dass ich habe neulich irgendwo eine Schlagzeile gelesen, da war ein 40-jähriger Mann. 30 Jahre seines Lebens war er im Krieg, das muss man sich mal reinziehen, ne? Also Generationen werden komplett in Krieg geboren und pff,
Ja.
ich meine, das passiert weltweit, aber es ist einfach unfassbar dreckig, wie du schon gesagt hast.
Ja, es gibt super viele Länder, die einfach, ja, einfach fast niemals Perioden des Friedens kennen, wenn man sich diverse afrikanische Staaten ansieht. Sierra Leone, der Kongo oder jetzt die Zentralafrikanische Republik, das sind alles Länder, die im Prinzip keinerlei Friedensperioden kennen oder nur sehr kurze. Somalia, wo seit, weiß ich nicht, 30 Jahren Bürgerkrieg herrscht, wo die Frontlinie durch die Hauptstadt verläuft. Liberia, ursprünglich mal dem Namen nach ja auch Liberia, das freie Land, gegründet von den Nachfahren entflohener Sklaven, die da eine gute Gesellschaft gründen wollten, aber auch so ein Staat, der im Prinzip immer so am Rande des Kollaps steht. Also das ist ja, das zieht sich ja durch die ganze Welt. Und auch da muss man sich immer wieder verdeutlichen, auch wenn jetzt in einem indirekten Nachbarstaat Krieg herrscht, also in der Ukraine, das ist einfach nur Polen zwischen Deutschland und der Ukraine, müssen wir uns einfach froh und dankbar schätzen, dass wir diese Gnade zuteil, oder dass uns diese Gnade zuteil wurde, in Europas längster Friedensperiode zu leben. Ja. Abgesehen natürlich vom Jugoslawienkrieg, aber es gab noch nie so lange Frieden in Europa, wie wir das jetzt erleben dürfen. Und das ist, das sollte uns allen bewusst sein.
Ja, und daran müssen wir festhalten, dafür müssen wir kämpfen, ne? Das ist einfach total wichtig, weiterhin Frieden zu haben.
Ja. Leute, die jetzt das erste Mal reinhören, die denken, sie sind hier in irgendeinem schrägen Politik-Podcast gelandet. Das ist relativ weit entfernt von der Wahrheit. Wir machen hier eigentlich True Crime, aber für die Leute, die jetzt vielleicht das erste Mal bei uns gelandet sind, Daniel und ich, wir neigen dazu, dezent abzuschweifen und viele, viele Themen zu berühren, bevor oder nachdem wir uns um das True Crime gekümmert haben.
Fabian, da fällt mir noch was ein, aber ich muss die Frage jetzt irgendwie stellen, ich kann es sonst nicht anders.
Mach mal.
Was wäre, wenn du ein prominenter Podcaster wärst oder True Crime Podcaster oder Kriminologe oder Forensiker? Und sagen wir mal, zwei ambitionierte Podcaster würden sich an dich wenden, um zu fragen, ob du mit ihnen eine Folge aufnehmen könntest. Wie würdest du reagieren?
Also wenn ich ein prominenter Podcaster wäre, würde sich im Prinzip erstmal gar nichts ändern, außer dass ich von dem Hobby leben könnte. Das wäre schon mal toll, aber ja, ich glaube, ansonsten würde sich nichts ändern. Wer würde sich an uns wenden, um eine Folge aufzunehmen? Das ist die Krux. Also ich würde das sehr davon abhängig machen, um wen es da geht. Also sagen wir so, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich würde natürlich nicht mit jedem eine Folge gemeinsam machen. Ich würde Folgen nur mit Leuten machen, mit denen ich mich wohlfühle. Und da ist mir persönlich egal, ob die im Monat von 10 Leuten gehört werden oder von 10 Millionen. Da mache ich keinen Unterschied. Und wenn ich einen Podcast aus irgendwelchen Gründen nicht mag, egal wie groß der ist, würde ich trotzdem nichts mit denen machen, auch wenn es unser Profil pushen würde, weil ich einfach nicht gegen mein Innerstes verstoßen möchte.
Ja, das finde ich cool. Würdest du grundsätzlich auch einen Podcast mit anderen Leuten machen, die mit True Crime nichts zu tun haben? Also, keine Ahnung, Fashion, was weiß ich,
nee.
Koch, Podcasts, irgendwas?
Also ich finde viele Themen interessant. Es gibt andere Sachen, die ich machen würde, auf jeden Fall, aber es müsste schon irgendwas sein, wozu ich auch einen Bezug habe. Also ich könnte mich jetzt nicht hinstellen und über Parfüm reden. Du hast ja mal dein Guilty Pleasure rausgehauen, dass du dir irgendwelche Parfüm-Tests so nebenbei manchmal reinziehst. Ist halt überhaupt nicht meine Welt. Das wäre, also es wäre halt super verlogen, da könnte ich nichts zu erzählen. Es gibt viele, viele Themen, über die ich gerne sprechen würde. Politik, Gesellschaft, Boxen, Fußball, was weiß ich. Aber es müssten halt Dinge sein, zu denen ich wirklich einen tiefen Bezug habe.
Ja, ich finde es halt auch cool. Also ich finde halt, grundsätzlich habe ich mich das immer gefragt, wenn du eine gewisse Reichweite erhalten hast, also mal auf alle Formen des Entertainments oder was, schlussendlich ist es ja Unterhaltung, auf alle Formen bezogen, wenn du halt eine gewisse Prominenz und eine gewisse Stellung erreicht hast und irgendwelche Newcomer wenden sich an dich und wie reagiert man dann? Egal, ob es Musik ist oder, keine Ahnung, Podcast, weiß nicht was. Ich habe immer gedacht, das ist doch eigentlich cool, wenn man sich mit denen dann zumindest erstmal beschäftigt. Ist auch voll eigentlich das Kompliment des Jahrhunderts.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben ja auch davon profitiert, dass wir mit anderen Podcastern ins Gespräch gekommen sind und die uns irgendwie so ein bisschen Tipps gegeben haben und auch irgendwie ja bei vielen Sachen geholfen haben. Und das würde ich auf jeden Fall immer tun. Also wenn sich Leute an uns wenden würden, die gerade gestartet sind oder die irgendwie in den Startlöchern stehen oder anfangen wollen. Es hat auch neulich mal irgendwann ein Mädel geschrieben bei Instagram, so, darf ich mal fragen, was nötig ist, um einen Podcast zu starten? Und ich habe ihr genau erklärt, welche Technik wir benutzen und was sie tun muss. Und sie war total baff, weil sie dachte so, ja, du hilfst ja da quasi Konkurrenz mit an den Start. Aber ich denke so nicht. Das ist mir vollkommen Latte. Ich helfe gerne Leuten weiter. Und also wenn sich jemand an uns wenden würde, ich würde auf jeden Fall immer irgendwelches konstruktive Feedback geben und Tipps geben aus unserer Sicht, Dinge, die wir gelernt haben, weitergeben.
Und das ist halt auch cool, weißt du, weil zum einen ist es halt so, dass dieses ganze Gerangel totaler Schwachsinn ist. Also ich denke mir halt Content first, beziehungsweise was das bedeuten soll, ist, dass, keine Ahnung, wenn wir jetzt irgendwelche Tipps von uns geben oder, keine Ahnung, andere Leute bewerben oder weiß nicht was, ne? Das ändert ja nichts daran, dass wir unsere Gespräche weiterhin so führen, wie wir sie führen und dass wir unseren Podcast so aufziehen, wie wir ihn aufziehen. Und das schmälert das Ganze ja nicht. Weißt du, wie ich meine? Jeder hat so seinen eigenen Stil und es ist doch schön, sich gegenseitig zu helfen.
Ja, ich finde vor allem, dass irgendwie so ein Konkurrenzdenken überhaupt total fehl am Platz ist. Es ist ja nicht so, wenn ich dir beispielsweise ein Auto verkaufen möchte. Du kannst vielleicht ein Auto haben oder zwei. Sagen wir, du bist richtig reich, dann kannst du drei Autos besitzen. Da ist dann irgendwo eine Konkurrenz da, weil dein Platz für Autos oder deine Möglichkeit, Autos zu kaufen, einfach limitiert ist. Aber die Aufmerksamkeit der Zuhörer, Podcasts zu hören, über den Zeitraum einer Woche hinweg, ist doch ungleich größer. Und ich sehe da einfach nicht dieses Ding. Es gibt so viele Formate, die ich total geil finde. Und warum soll ich so tun, als ob das nicht so wäre, nur weil wir zufällig das Gleiche machen? Also, ja, genau. Das so ist total ist, lächerlich. Ja. Es ist lächerlich. Ja, aber wir haben jetzt unglaublich lange rumgeschwafelt. Oh. Mal wieder.
Oh je, 27 Minuten ist, glaube ich, mehr als rekordverdächtig.
Wahrscheinlich.
Entschuldigung.
Ja, ich würde sagen, wir leiten mal so langsam zum Fall über.
Ja.
Wir beschäftigen uns heute mit einem Serientäter.
Mhm.
Ich habe die Zuhörer in letzter Zeit nochmal abstimmen lassen, zweimal. Und das erste Ergebnis war, dass wir nochmal einen Serientäter behandeln. Aufruf für die Zuhörer, die uns noch nicht auf Instagram folgen, tut das, dann könnt ihr euch in Zukunft auch an solchen Umfragen beteiligen, könnt so ein bisschen Einfluss auf die Inhalte hier nehmen, könnt das Was-wäre-wenn beeinflussen und könnt natürlich mit uns ins Gespräch kommen am liebsten. Gibt uns Feedback, gibt uns konstruktive Kritik, Fallwünsche, was auch immer. Es ist schwer, einen Fallwunsch loszuwerden, der noch nicht auf meiner Liste steht, aber ihr könnt es gerne versuchen.
Ja, sehr gerne. Folgt uns bitte. Ich glaube, wir haben eine sehr coole und enge Community und es macht halt auf jeden Fall extrem viel Spaß.
Das sind die Besten. Das sind wirklich die Besten. So aktive, coole Menschen. Wie gesagt, heute ein Serientäter. Über die nächste Folge wurde auch schon abgestimmt. Da wird es uns nach Japan verschlagen. Nur, dass du auch schon mal so grob weißt, was passiert.
Konnichiwa.
Ja, und wir schieben demnächst nochmal die nächste Zuhörerfolge rein.
Darauf freue ich mich auch sehr. Das ist übrigens auch etwas, was funktioniert über Instagram. Also wer uns folgt und dann möglicherweise mal Interesse hat, eine eigene Folge mit uns zu machen, in welcher Art auch immer, der kann das zum Beispiel über diesem Wege herleiten.
Auf jeden Fall. So, wir begeben uns in die Vereinigten Staaten mal wieder. Wir waren in der letzten Zeit sehr oft in den Vereinigten Staaten, deswegen bin ich froh, dass es uns in der nächsten Folge nach Japan verschlagen wird. Das ist jetzt, glaube ich, die fünfte Folge in Folge, in der wir in den Vereinigten Staaten sind, wenn ich das richtig überblicke. Wir sind auf jeden Fall in der Gegend um Washington D.C., also der Hauptstadt der Vereinigten Staaten und dem Umland, dem sogenannten Montgomery County, also amerikanische Ostküste. Und beschäftigen uns mit einem Serientäter, der im Jahre 2002 eben Washington D.C. und das Montgomery County in heller Aufregung gehalten hat. Eine Region, also die Metropolregion Washington, etwas über 6 Millionen Einwohner plus eben Montgomery County. Also wir sprechen hier von, weiß ich nicht, 8, 9 Millionen Menschen, die wirklich einen Monat lang in massiver Angst gelebt haben. Ich kann mich noch sehr, sehr gut an diesen Fall erinnern. Der ging auch hier recht groß durch die Nachrichten und ich habe ihn hier auch sehr gespannt verfolgt. Ich kann mir vorstellen, dass du ihn damals auch mitbekommen hast und vielleicht dich daran erinnerst, wenn wir jetzt über den Fall sprechen.
Also ich wollte es ja nicht sagen, ne? Aber also diese Bilder hast du mir ja schon neulich geschickt, als dein Handy noch funktionierte.
Genau, wir wollten unter der Woche schon aufnehmen und ja.
Genau, und anhand der Bilder habe ich es, glaube ich, auch schon erkannt. Und zwar genau an zwei Merkmalen habe ich es erkannt. Okay. Das erste ist, dass diese beiden Dudes nebeneinander stehen und einer älter, einer jünger. Ich glaube, der eine ist der Sohn.
Und, nein, ist der nicht, aber dazu später. Ja.
Und das zweite ist dieser Pressesprecher, der diese Waffe zeigt. Sind das diese Kofferraumschützen, die so willkürlich irgendwie Leute abgeknallt haben? Einer war doch immer im Kofferraum, der andere ist gefahren und dann haben sie so scharfschützenmäßig Leute gesnipert, so, ne?
Genau, wir sprechen von den sogenannten Beltway Sniper Attacks.
Ja.
Exakt. Und ich werde dir erzählen, was da passiert ist und was dahinter gesteckt hat. Das hast du vielleicht noch nicht mitbekommen.
Nee, überhaupt nicht. Aber ja, ich erinnere mich total daran und ich habe richtig mitgefiebert. Ich fand das so schrecklich und unheimlich.
Es war schrecklich und unheimlich, weil es eben einer dieser Fälle war, wo die Menschen vollkommen willkürlich gestorben sind. Und wir haben da schon öfter drüber gesprochen. Das sind so diese Dimensionen, wo True Crime auch teilweise einfach sehr, sehr schwer im Magen liegt. Also wenn man über normale Fälle spricht, in Anführungsstrichen normale Fälle, dann hat man eigentlich immer eine Art von Motiv. Man hat das Motiv der Bereicherung, man hat, keine Ahnung, selbst in so einem Fall wie unserem Stalker-Fall, dem Mord an Sophie N., hat man diese verdrehte Welt des Stalkers, der sich da in irgendwas reingesteigert hat und aus seiner Sicht stringent diesen Mord begeht. Also du weißt, was ich meine. Also nicht, dass das eine stringente und vernünftige Denkweise ist, aber aus seiner verdrehten Sicht heraus ist es das irgendwo.
Ja.
Man kann sich diese Dinge erklären und man kann sich irgendwie auch in diese Sicherheit wiegen, dass man selber irgendwie in der Hand hat, ob man Opfer solcher Umstände wird. Wenn man sich mit den falschen Leuten einlässt oder. Mhm. Aber diese Tötungen, die einfach vollkommen random passieren, wie das ja häufig bei Serientätern der Fall ist, die erschüttern dieses Bild und die zeigen einen auch oft, dass es manchmal einfach reicht, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein.
Und hier ist es ja nochmal der Unterschied im Gegensatz zu irgendwelchen, keine Ahnung, religiös, politisch bedingten Serienmorden, dass man jetzt nicht einer gewissen Religion oder Ethnie zugehört oder dass man jetzt wie im Fall von Jeffrey Dahmer, keine Ahnung, in der homosexuellen Szene unterwegs ist, sondern hier ist es ja wirklich komplett random gewesen, ne?
Vollkommen, ja. Aber es gab eine, wie soll ich sagen, eine Erklärung dieses Wahnsinns und dazu kommen wir später noch.
Okay.
Die ganze Geschichte beginnt, als am 5. September 2002 um 22.30 Uhr der 55-jährige Besitzer einer Pizzeria, Paul LaRuffa, von 6 Kugeln getroffen wurde, als er gerade sein Restaurant schloss. Er überlebte schwer verletzt, die Täter konnten aber erstmal nicht ermittelt werden. Es gab keinerlei Hinweise auf die Täter, die Polizei tappte vollkommen im Dunkeln. Kurze Zeit später, am 21. September, wurde eine Verkäuferin in einem Spirituosenladen in Montgomery, Alabama, also auch an der Ostküste, aber einige Staaten weiter, bei einem Überfall erschossen. Ihr Mitarbeiter wurde schwer verletzt. Auch hier hatte die Polizei keinerlei Anhaltspunkte. Also 2 random Morde, einer im Großraum Washington, einer in Alabama. Das sind, ich glaube, da liegen 5 oder 6 Staaten dazwischen. Und erstmal keinerlei Hinweise auf einen Täter.
Aber der erste hatte überlebt, ne?
Weil du der erste hat überlebt.
Morde sagtest, okay, also genau. 2.
Ja. Ja. Hm. Es hat auch noch niemand natürlich irgendwie das auf dem Schirm, dass diese Taten zusammenhängen könnten. Ich nehme vorweg, dass dieser Mord am 21. September an dieser Verkäuferin dieses Spirituosenladens, Claudine Parker hieß die Dame, letzten Endes ein Stolperstein für die Täter sein wird. Das wissen sie aber noch nicht, das weiß die Polizei auch noch nicht. Die Serie, die dann später als die Beltway Sniper Attacks in die Geschichte der Vereinigten Staaten eingeht, beginnt eigentlich am 2. Oktober. Um 17.20 Uhr durchschlägt ein Schuss die Scheibe eines Bauwarenladens. in Maryland, also in den umliegenden Gebieten um Washington DC herum. Es wird aber niemand verletzt. Also die Angestellten eines Supermarktes, die werden irgendwie, dieses Eisenwarengeschäfts, die werden irgendwie hellhörig, weil solche Plastikblumen, die da irgendwie ausgestellt sind, auf einmal auseinanderfliegen und explodieren. Und als sie dann aufräumen wollen, entdecken sie, dass da eine Kugel die Scheibe durchschlagen und diese Auslegeware zerstört hat. Natürlich auch schon mal irgendwie super gruselig, dass du da irgendwie am Arbeiten bist und irgendwer schießt einfach random auf deinen Markt. So. Aber es ist noch kein etwas passiert. Während die Polizei ermittelt an diesem Tatort dieses Eisenwarenladens, stirbt eine Dreiviertelstunde später das erste Opfer. Also die Polizei ist zu diesem Michael's Craft Store gefahren, so hieß der Laden, und nahm diesen Vandalismus auf. Da wurde um 18:05 Uhr ganz in der Nähe der 55-jährige Programmierer James Martin auf dem Parkplatz einer Supermarktkette erschossen. Er hat da gerade seine Einkäufe zum Auto gebracht und starb durch einen Schuss in den Oberkörper. Da war auch einfach nichts mehr zu machen. Der arme Mann ist direkt verstorben. Die Polizei konnte ihn quasi nur tot von diesem Parkplatz bergen, den Tod feststellen, Ermittlungen einleiten, aber ohne irgendein konkretes Ziel zu haben, Ermittlungen gegen Unbekannt. Man hat das auch nicht mit diesem Schuss auf diesen Eisenwarenladen kurze Zeit vorher in Verbindung gebracht. Also man hat da die Projektile noch nicht verglichen. Bei dem einen Mal ist man von der Sachbeschädigung einfach ausgegangen, das zweite Mord. Und dann ermittelt man natürlich erstmal im Umfeld des Opfers und geht nicht davon aus, dass da jemand random erschossen wird.
No.
Einen Tag später, am 3. Oktober, nehmen die Attacken eine neue Qualität an. Innerhalb von 15 Stunden kommt es zu 5 verschiedenen Vorfällen. Morgens um 7:45 Uhr wird der 39-jährige Gärtner James Buchanan erschossen, während er gerade einen Rasen mähte. Da gibt es auch dann verschiedene Zeugenaussagen von Leuten, die ihn einfach gesehen haben, wie er mähte und auf einmal lag er auf dem Rasen. Die sind von einem Herzinfarkt ausgegangen, weil auch niemand irgendwie einen Schuss gehört hat. Hingelaufen, haben gesehen, dass er sehr, sehr stark geblutet hat. Dann war irgendwie die Theorie, dass er sich vielleicht am Rasenmäher verletzt haben könnte. Aber es wurde dann relativ schnell deutlich, dass er erschossen wurde. Nur eine halbe Stunde später stirbt der 54-jährige indischstämmige Rentner Prem Kumar Valekar, ich hoffe, ich spreche diesen Namen halbwegs korrekt aus, der sich seine Rente als Taxifahrer aufbesserte, also da noch so ein bisschen was dazu verdient. Der war gerade dabei, sein Taxi zu betanken und wurde an der Zapfsäule erschossen. Das war das erste Bild, das ich damals in den Nachrichten gesehen habe von dieser Mordserie. Daran erinnere ich mich noch an diese mit Flatterband abgesperrte Tankstelle und einfach total ratlose Polizisten. Da wurde einem langsam klar, oder da wurde denen langsam klar, dass man da offensichtlich mit irgendeinem Serientäter zu tun hat, mit jemandem, der hinter all diesen Taten steckt, aber man hatte noch keinerlei Anhaltspunkt, nichts.
Ja, und man, ich erinnere mich nicht an dieses Bild, aber zumindest an so ganz viele Vogelperspektiven von oben, so Hubschrauberaufnahmen zu dieser Zeit.
Ja, das kam etwas später,
Ja,
also.
weil man so versuchte, die Gegend zu scannen, um zu gucken, und zu diesem Zeitpunkt ging man ja auch von einem Täter aus, ne?
Genau, also nach diesem 3. Oktober, wie gesagt, da gab es 5 verschiedene Vorfälle. Und infolgedessen hat die Polizei dann natürlich die Sicherheitsmaßnahmen einfach massiv erhöht. Also man hat, wie du schon sagst, viel mit Hubschrauberüberwachung versucht. Man hat den Stadtbezirk von Washington DC in verschiedene Ringe eingeteilt, sodass man immer, wenn in einem dieser Ringe ein Anschlag passiert ist, direkt mit Straßensperren reagieren konnte und mit irgendwelchen Ringfahndungen, sodass man versucht hat, irgendwelche Fluchtwege abzuschneiden und die Täter da in die Falle zu locken. Man hat Polizisten in Zivil, aber auch in Uniform auf die Straße geschickt und hat gehofft, dass sie vielleicht mitbekommen, wie da irgendwie was passiert oder irgendwas Verdächtiges sehen. Man hat die Leute auch natürlich gebeten, die Augen offen zu halten und auf verdächtige Dinge zu achten. Man hat später auch eine Hotline eingerichtet für Bürger, die irgendwelche Tipps haben. Und diese Hotline in Verbindung mit diesem Mord am 21. September in Alabama führten dann letztlich zur Ergreifung der Täter.
Jetzt sind wir noch bei diesen 5 Vorfällen in 15 Stunden, glaube ich, stehen geblieben.
Genau, wir hatten jetzt 2 Morde innerhalb einer halben Stunde, Viertel vor 8 und Viertel nach 8. James Buchanan und Prem Kumar Valleca, beide tot. Wiederum eine Viertelstunde später, kurz vor 9, stirbt die 34-jährige Babysitterin Sarah Ramos, eine Frau, die aus dem gewaltgeschüttelten El Salvador in die Vereinigten Staaten ausgewandert ist. Wir haben mal darüber gesprochen, dass El Salvador das Land mit der höchsten Mordrate der Welt ist, dass dort ein Bürgerkrieg tobte und nach dem Bürgerkrieg die Gewalt aufrechterhalten wurde durch verschiedene Gangs, die eine sehr, sehr starke Gangkriminalität geprägt haben und im Prinzip, wie soll ich sagen, weiterhin eine Art Bürgerkrieg führen gegen die Ordnungsmächte des Landes. Also da ist wirklich unglaubliche Gewalt in diesem Land. Sarah Ramos war Mutter eines 7-jährigen Sohnes und wegen dem ist sie dann aus El Salvador in die Vereinigten Staaten ausgewandert. Sie hatte in El Salvador Jura studiert, also sie war auf dem Weg, Anwältin zu werden. Eine intelligente junge Frau, die auf der auch so ein bisschen die Hoffnung ihrer Familie ruhten, die sich aber dann entschied, mit ihrem Kind in die Vereinigten Staaten zu gehen und dort als Babysitterin zu arbeiten, einfach um in Sicherheit zu sein.
Oh, wie schlimm.
Sie wird tragischerweise das dritte Opfer an diesem Tag. Sie sitzt in einer Bushaltestelle und liest in einem Buch, sodass sie ihren Tod gar nicht kommen sieht. Sie wird von einer Kugel in den Kopf getroffen. Sie ist das erste Opfer, das durch einen Kopfschuss stirbt. Alle anderen sind bisher durch Schüsse in den Oberkörper, in den Torso ermordet worden.
Und das waren ja auch immer so Schüsse aus Distanz, ne? Also,
Genau.
so wie ich mich erinnern kann, war es ja nicht so, dass man jetzt sagen konnte, man ist jetzt ganz besonders wachsam und guckt, weiß ich nicht, dass man sich irgendwie schützen kann
Genau,
vor
also
vorbeifahrenden Autos oder so, die Sniper, also die so ein Drive-by-Shooting oder sowas machen würden.
genau, also man hat direkt immer so eine Distanz zwischen 30 und 50 Metern, sodass man einfach jetzt nicht auf irgendeinen Aggressor achten kann, der auf einen zuläuft und eine Waffe zieht. Und auch die Tatwaffe ist eigentlich relativ schnell bekannt. Da geht es um ein sogenanntes Bushmaster-Sturmgewehr. Eine Kriegswaffe, also eine Maschinenpistole, eine halbautomatische Waffe, die aber eben auch für solche Distanzen sehr gut geeignet ist. Wie gesagt, Sarah Ramos, das dritte Opfer an diesem 3. Oktober. Eine Stunde später, kurz vor 10, stirbt ebenfalls ein angehendes Kindermädchen, Lori Rivera. Sie ist 25 und wird wie der indische Rentner Schrägstrich Taxifahrer Prem Kumar beim Tanken erschossen in Maryland, also im an Washington angrenzenden County. Also auch sie sah diesen Tod keinesfalls kommen. Dann kehrt erstmal Ruhe ein und die Polizei schnauft durch. Sie hoffen, dass sie diesen Tag überstanden haben. Aber um Viertel nach 9 abends, also 12 Stunden später, stirbt ein 62-jähriger, nein, 72-jähriger Tischler aus Haiti, der ebenfalls Rentner ist und aber ebenfalls auch noch so ein bisschen sich die Rente mit kleineren Jobs aufbessert, bei einem Spaziergang wiederum in Washington, D.C. Also der Täter hat Washington verlassen nach diesen 3 Morden am frühen Tag ins angrenzende County nach Maryland. Und ist dann abends zurückgekehrt, um wiederum in Washington diesen Spaziergänger zu erschießen, der eine Stunde später im Krankenhaus dann auch seinen Verletzungen erlag. Also wir haben tatsächlich 5 Tote an diesem 3. Oktober. Und noch immer keinerlei Hinweise. Die Polizei hat jetzt verschiedene Theorien, wie du schon gesagt hast. Man kann aufgrund der Distanz davon ausgehen, dass da ja, ein Heckenschütze am Werk ist. Man denkt auch, dass es möglicherweise ein Heckenschütze sein könnte. Also jemand, der irgendwo in dunklen Gassen im Gebüsch oder sonst irgendwo auf Opfer lauert. Die Theorie, dass derjenige aus einem Auto herausschießt, kommt noch nicht auf. Man denkt allerdings schon, dass er mobil ist, weil zwischen den ersten drei Morden, wo ja so 2 Stunden Zeit zwischen allen drei Morden vergangen sind, auch eine gewisse Distanz lag. Also man konnte schon sehen, dass er mobil sein musste.
Hm.
Die Polizei hat jetzt also dann, wie gesagt, wie ich eben erwähnt habe, diese Ringfahndung gestartet, Helikopterüberwachung und die Menschen gebeten, einfach ein Auge aufzuhalten, ob sie vielleicht irgendwelche verdächtigen Menschen sehen, verdächtige Fahrzeuge, ob sie sich an irgendwas erinnern können. Allerdings half das erstmal nicht. Am 4. Oktober, also am nächsten Tag um 14.30 Uhr, starb die 43-jährige Carolyn Sewell, ebenfalls auf dem Parkplatz eines Eisenwarenladens. Sie verließ diesen Laden, verstaute ihre Einkäufe und wurde dort niedergeschossen. Die Polizei sieht sich natürlich jetzt mit einer wütenden Menge konfrontiert, mit besorgten Bürgern, mit Journalisten, die natürlich wissen möchten, was passiert da, sind wir sicher? Und vor allem auch, sind unsere Kinder sicher? Kinder werden jetzt nur noch primär von Eltern in die Schule gefahren und die Polizei beobachtet Schulen, um halt da auch sicherzustellen, dass Schüler nichts passiert, Schulen und Kindergärten. Der Polizeichef wendet sich auch an die Bürger Washington DCs und verspricht ihnen, dass die Kinder in Sicherheit sind, dass man da ganz besonders aufpasst. Das wird sich allerdings als Trugschluss herausstellen. Am 7. Oktober, also 3 Tage nach dem letzten Vorfall, wird der 13-jährige Schüler Iron Brown kurz nach 8 vor dem Betreten, beim Betreten seiner Schule in den Bauch geschossen. Diese Tat wird auch so als direkte Antwort auf diese Ansage der Polizei gesehen, dass die Kinder eben sicher sind, dass man sich da besondere Mühe geben wird.
Hat er es überlebt? Wahrscheinlich.
Der Junge hat sehr viel Glück. Seine Tante hat ihn in die Schule gebracht. Er hatte aufgrund verschiedener Vorfälle Schulbusverbot. Also er war so ein kleiner Rowdy. Also ich weiß nicht, ob das von ihm ausging oder ob das einfach so im Konflikt mit anderen Schülern ging, aber er durfte auf jeden Fall nicht mehr Schulbus fahren, sodass er von seiner Tante in die Schule gebracht wurde, die mitbekam, dass er angeschossen wurde, also die quasi aus dem Rückspiegel, als sie gerade fahren wollte, gesehen hat, dass er umfiel. Und weil sie Krankenschwester war, wusste sie, was zu tun ist. Also sie ist dann ohne Rücksichtnahme auf ihre eigene Gesundheit zu ihrem Neffen hingegangen, hat ihn in ihr Auto gezogen, hat seine Blutung so gut wie es ging gestillt und ihn ins Krankenhaus gefahren und konnte dann in der Notaufnahme den Leuten auch sagen, was passiert ist und was sie tun sollten. Also das hat auf jeden Fall sein Leben gerettet, dass seine Tante einfach extrem geistesgegenwärtig war.
Wow.
In der Nähe dieses Tatortes findet die Polizei dann einen ersten Hinweis. Also man muss dazu sagen, sie haben bisher immer peinlich genau die Tatorte abgesucht. Man kann ja errechnen, von wo aus Schüsse abgegeben werden. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Man kann die Einschlagstellen, die werden dann mit solchen Metallstäben verlängert und man kann das dann ermessen mit Laser oder auch mit ganz normaler Vermessungstechnik, in welchem Winkel der Schütze gestanden hat, von wo aus er geschossen haben muss.
Ja, irgendwo schon mal gesehen oder gehört, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, all diese Tatorte wurden peinlich genau abgesucht nach irgendwelchen Hinterlassenschaften, nach Patronenhülsen, nach irgendwas und es wurde nie etwas gefunden. An diesem 7. Oktober ist das allerdings anders. An dem Ort, den der Schütze vermutlich benutzt haben muss, um zu schießen, findet sich eine Tarotkarte. Tarotkarten, das ist dieses Kartenset, mit denen man vermeintlich die Zukunft vorhersagen kann. Und in einem Tarot-Set gibt es eine Karte, die für den Tod steht. Und auf einer solchen Todeskarte steht eine Botschaft des Täters. Lieber Herr Polizist, nennen Sie mich Gott. Das ist erstmal die erste Kontaktaufnahme. da steht, dass das erstmal nicht veröffentlicht werden soll, aber dass das quasi der Code ist, wenn der Täter mit der Polizei wieder in Kontakt tritt, wird er sich darauf beziehen. Dear Mr. Police, call me God. Also quasi als Code, um zu verifizieren, dass weitere Nachrichten von ihm kommen.
Okay.
Wie gesagt, es gibt keine weitere Bekennerschreibe oder sowas, aber die Polizei ist sich eben sicher, dass der Schütze diesmal ganz bewusst eine Schule ausgesucht hat, um eben der Polizei zu zeigen, nein, nein, eure Kinder sind nicht sicher. Es gibt keine Sicherheit.
Ja, ist auf jeden Fall ein Zeichen.
Wiederum 2 Tage später, am 9. Oktober, stirbt abends gegen 7:45 der 53-jährige Dean Harold Myers, ein Vietnam-Veteran, der mittlerweile als Projektmanager in einer Baufirma arbeitete, beim Tanken wiederum. Also das ist so ein bisschen ein Modus operandi, den man jetzt mittlerweile so herauskristallisieren kann. Die Täter, die nehmen sich Menschen zur Brust, die in einer verharrenden Tätigkeit sind. Ja, also wir haben Menschen, die tanken, wir haben eine Dame, die gelesen hat an einer Bushaltestelle, wir haben einen Gärtner, der den Rasen mäht.
Wir hatten einen Supermarkt, ne?
Ja, und so hat man dann in der Folgezeit auch ganz, ganz verrückte Bilder gesehen. Ich erinnere mich da auch noch dran von Leuten, die quasi alles, was sie draußen verrichten mussten, so in so einem halben Joggen gemacht haben. Also die so zickzack laufend ihre Einkäufe zum Auto gebracht haben. Also wirklich vollkommener Wahnsinn. Da muss unglaubliche Angst geherrscht haben in dieser Zeit im Großraum Washington.
Ja, voll schrecklich. Also man kann sich jetzt kaum vorstellen. Die werden ja wirklich komplett einfach so aus dem Leben gerissen. Einfach so erschossen, ohne nichts. Und im Everyday Life, ne? Also das ist, wie du schon gesagt hast, wenn quasi das Dasein in der Öffentlichkeit zur Gefahr wird, dann ist es halt richtig gefährlich und unheimlich.
Ja, es ist auch absolut überhaupt nicht vorstellbar, wenn man sich überlegt, dass ich meine, man hatte, finde ich, vor 2 Jahren, als dieses Schreckgespenst Corona aufkam, Covid, da hatte man so ein bisschen so ein vergleichbares Szenario, das man immer so im Hinterkopf hatte, als noch keiner richtig wusste, wie schlimm wird das, wie ansteckend ist das, dass man immer so im Hinterkopf hatte, wenn man irgendwie unter Menschen geht, einkaufen oder sonst irgendwas, es könnte sein, dass man das irgendwie mitbekommt. Aber das ist natürlich eine ganz andere Qualität zwischen einem Virus und jemandem, der rumfährt und Leute erschießt.
Ja, genau, aber du hast damit recht. Also es ist ja wirklich dann auf das Wesentliche begrenzt und auf das Nötigste. Tanken muss man halt, ne? Oder einkaufen. Und das sind ja genau die Momente, die man nicht vermeiden kann. Nur bei Corona konnte man wenigstens eine Maske tragen, um geschützt zu sein, in Anführungsstrichen. Aber hier an der Stelle eben nicht. Und da mussten die im Zickzack laufen. Unglaublich.
Genau. Nur 2 Tage später, am 11. Oktober, das nächste Opfer. Ein Selfmade-Geschäftsmann und 6-facher Vater, Kenneth Bridges, 53, stirbt wiederum beim Tanken in Außenbezirken von Washington. Also diese Täter waren sehr, sehr fleißig in ihrem bisherigen Vorgehen.
Ja, kann man so sagen.
Am 14. Oktober, also 3 Tage später, 8:45, wird eine FBI-Agentin erschossen. Das hat jetzt natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Qualität. Die 47-jährige Linda Franklin, angehende Großmutter, wird, nachdem sie ihre Einkäufe erledigt hat, erschossen, als sie diese zum Auto gebracht hat. Natürlich wusste der Täter vermutlich nicht, dass die FBI-Agentin war. Das wird absoluter Zufall gewesen sein. Hier gibt es nun zum ersten Mal eine Zeugenaussage. Ein Mann will einen weißen Van gesehen haben, der hielt und aus dem die Schüsse abgefeuert wurden. Die Polizei gibt nun also den Hinweis heraus, dass man auf weiße Vans achten soll. Man hatte, wie gesagt, ja schon das Gefühl, dass der Täter mobil sein muss. Hat auch schon spekuliert, dass es vielleicht 2 Täter sind, aber hat bisher noch nicht die Theorie gehabt, dass aus einem Auto herausgeschossen wurde, weil es einfach so vom Modus operandi eben nicht dieser klassische Drive-by war, wo man wirklich im Vorbeifahren trotzdem aus relativ kurzer Distanz auf jemanden schießt, sondern es sehr, sehr gezielt war. Drive-bys werden auch oft mit sehr durchschlagskräftigen Maschinenpistolen verübt, sodass einfach in diesen ein, zwei Sekunden Vorbeifahren unglaublich viel Schaden angerichtet wird und Leute, die getroffen werden, oft so Zufallstreffer abbekommen, aber hier wurde ja wirklich gezielt gearbeitet. Die Polizei gibt, wie gesagt, diese Meldung weiter. Ein weißer Van ist gesehen worden, auf weiße Vans soll geachtet werden. Wem gehören weiße Vans? Wer kann zu dem konkreten Modell etwas sagen? Und so weiter und so weiter. Allerdings wird schnell zurückgerudert, denn Videoaufnahmen zeigen, dass der vermeintliche Zeuge zur Tatzeit gar nicht in diesem Einkaufszentrum war, in dem er gewesen sein will, um das gesehen zu haben. Es wird dann ermittelt, dass er im Bett lag und schlaf. Der wollte sich einfach nur wichtig tun. Und wird dann auch wegen Irreführung der Behörden zu einer Haftstrafe verurteilt. Natürlich auch super bitter, ne? Also wenn du da als Polizei dann denkst, du hast jetzt wirklich mal einen Hinweis gefunden, nachdem irgendwie 11 Menschen gestorben sind und jemand kann dir so ein bisschen so eine Spur an die Hand geben, dann hast du einfach nur jemanden, der sich aufspielen möchte.
Ja, komplette Ressourcenverschwendung, ne? Also finde ich etwas, was einen so richtig einfach nur ärgert.
Ja, total. Allerdings hat diese Tat trotzdem eine Folge, der Mord an Linda Franklin. Die Polizei berichtet nun in Folge dieser Suche nach dem weißen Van nochmal alles, was sie bisher haben. Sie geben ein erstes Profil des Täters heraus. Sie beschreiben die Waffe, die benutzt wurde, also dieses Bushmaster-Gewehr. Und wie sie sich die Taten vorstellen. In Tacoma, in der Nähe von Washington, also beziehungsweise im Bundesstaat Washington, das ist auf der anderen Seite der Vereinigten Staaten, an der Westküste, sieht Robert Holmes diese Berichte und glaubt direkt, dass der Täter sein Freund und ehemaliger Armeekamerad John Mohammed sein könnte. Irgendwie hat er da so ein Bauchgefühl, so wie das alles beschrieben wurde. Auch das benutzte Gewehr, er weiß, John Mohammed besitzt ein solches Gewehr und ich weiß nicht, was das für Freunde waren, dass der direkt denkt, er muss es sein, so, aber er hat einfach dieses Gefühl, dass er es gewesen sein muss.
Zumal hat er auch eben, so einen weißen Van?
Er hat keinen weißen Van, aber das wurde ja später negiert. Aber John Mohammed hat etwas anderes, nämlich einen Bezug zu Washington D.C. Er hat sich vor kurzem von seiner Ex-Frau Mildred scheiden lassen, die daraufhin das Sorgerecht über die gemeinsamen Kinder bekam und nach Washington D.C. gezogen ist. Also, wie auch immer, Robert Holmes hat keinen Beweis. Er hat einfach nur dieses Bauchgefühl, ey, ich kenne jemanden, das ist ein bisschen ein stranger Typ, der hat so ein Gewehr, der hat einen Bezug zu Washington, der könnte auch irgendwie hasserfüllt sein. Er hat irgendwie das Gefühl, dass sein Freund dahinter steckt.
Das hatten wir doch schon mal in irgendeinem Fall, ne? Dass so einfach so ein Bauchgefühlentscheid da war, finde ich irgendwie so ein bisschen.
Ja, ich finde es auch seltsam.
Seltsam, ne? Also, weiß ja. Nicht.
Er ruft auf jeden Fall. Ja, total komische Freundschaft. Das war bei Vlado Tarneski ja beispielsweise auch so. Nicht bei Vlado Tarneski, bei unserem vermeintlichen Täter aus der Gehäutet-Folge, Robert Janczewski, der quasi ins Gefängnis gekommen ist, weil ein Mensch aus seinem Umfeld gesagt hat, ich glaube, er war es.
Genau, das meinte ich ja. Ja. Stimmt. Gut erinnert. Zu diesem weißen Van, auch wenn das negiert wurde, wollte ich noch sagen, dass ich meine, mich daran zu erinnern, dass es dann irgendwann auch hier in den Medien hieß, es wird ein weißer Van gesucht und eben dann diese besagten Hubschrauberaufnahmen angefertigt wurden, sodass sie dann wirklich quasi die Stadt abgeflogen sind, um zu gucken, wo ein weißer Van gerade rumfährt.
Das kann gut sein, das würde ja auch Sinn ergeben, wenn man ja, dann gezielt also, nach solchen Autos sucht. Ja.
Genau, an so eine Art der Berichterstattung erinnere ich mich noch.
Wie gesagt, Robert Holmes hat einfach das Gefühl, sein Freund könnte dahinter stecken. Er ruft die Hotline der Polizei an, deren Telefonnummer auch in den Medien verbreitet wird, aber sein Tipp geht verloren. Erstmal. Kommt also erstmal nicht zum Tragen. Mhm. Am 15. Oktober wählte einer der Täter relativ früh am Tag die Notrufnummer, also die 911, und nahm Bezug auf die Tötungen in der Gegend und die Tarotkarte, die gefunden wurde. Er sagte: Denken Sie an die Tarotkarte, nennen Sie mich Gott, geben Sie nichts an die Presse heraus. Wir haben Sie schon dreimal angerufen, wir versuchen zu verhandeln, wir haben keine Antwort bekommen, Menschen sterben. Die Polizistin will ihn unterbrechen und er sagt: Schaffen Sie Ihre Leute heran, also quasi Verhandlungsführer, und legt auf. Also gibt einen Hinweis darauf, dass man schon dreimal versucht hat, die Polizei anzurufen, um Verhandlungen zu starten. Das wusste die Polizei zu dem Zeitpunkt nicht und das war auch ein bisschen dumm von den Tätern. Die haben das über diese Tipp-Hotline versucht, die natürlich super ausgelastet und überlastet war. Ne? Also in diesen Tagen, wo einfach im Zwei-Tages-Rhythmus irgendwas passiert ist, haben einfach super viele Menschen da angerufen und irgendwelche Beobachtungen gemeldet. Und die Anrufe der Täter, die über diese Hotline verhandeln wollten, sind einfach untergegangen.
Wahnsinn.
Ja, man hätte da auch einfach, ich weiß nicht, irgendwie einen Brief schreiben können oder einfach direkt in der Polizeidienststelle anrufen können oder was weiß ich was. Also es hätte auf jeden Fall cleverere Methoden gegeben, in Kontakt zu treten.
Ja, auf jeden Fall.
Am 19. Oktober wird der 35-jährige Jeffrey Hopper vor einem Steakhouse angeschossen. Er überlebt nach einer dreistündigen Notoperation. Polizisten entdecken, beziehungsweise Polizeihunde entdecken nach diesem Schuss in der Nähe des Tatorts eine Patronenhülse und einen Brief, der an einem Baum befestigt ist. In so einem Ziploc-Beutel, um ihn halt auch vor möglichen Wettereinflüssen zu schützen. Also diese typischen Gefrierbeutel. An diesem Ziploc-Beutel finden sie eine DNA-Spur, die allerdings zu keinem Sample passt, das bereits in irgendeiner Datenbank hinterlegt ist. Also das führt erstmal ins Leere. In diesem Beutel finden sie einen dreiseitigen Brief, der beginnt mit den Worten: For you, Mr. Police, call me God. Also es ist ganz klar, von wem dieser Brief stammt, dass der da nicht irgendwie, weiß ich nicht, zufällig aufgehängt wurde.
Der geheime Code ist quasi erfüllt, man weiß, dass es von ihm ist. Es war ja noch nicht in der Presse.
Genau, es wurde nicht in die Presse gegeben, ja. Der Brief enthält relativ viel Unsinn, aber konkret auch die Anweisung oder beziehungsweise die Forderung, 10 Millionen Dollar bereitzustellen. Und den Hinweis darauf, dass die Täter um 6 Uhr morgens am nächsten Tag in diesem Steakhouse Ponderosa anrufen werden, vor dem sie Jeffrey Hopper angeschossen haben. Also, ja, um dann da zu verhandeln quasi. Weil man ja über die Polizeihotline keine Verhandlungsführer erreicht hat. Also die Polizei hat ja auch immer spezielle Leute für solche Verhandlungen, für Geiselbefreiung oder für Verhandlungen mit irgendwelchen Erpressern oder sonstigen Spinnern. Die sollte man dann da bis 6 Uhr morgens in dieses Steakhouse holen. Sie rufen dann auch an, frühmorgens. Eine Kellnerin geht ran, sie wird direkt zum Schweigen gebracht mit den Worten: Sagen Sie nichts, hören Sie nur zu. Und jemand erzählt, oder ein Mann, der Mann am anderen Ende der Leitung erzählt, die Polizei solle über die Presse verlautbaren lassen, der Sniper sei gefangen worden wie eine Ente in der Schlange, also in der Schlinge. Also er besteht auf diese Formulierung quasi auch als Code, sodass die Presse quasi Ruhe gibt und Gras über die Sache wachsen kann. Und dann würde es weitere Hinweise darauf geben, wie man das Geld überbringen soll. Der Anrufer schließt mit den Worten: Eure Kinder sind nicht sicher. Also da nochmal eine massive Drohung und natürlich an die richtend, die man am ehesten beschützen möchte. Ne? Also die unschuldigsten Wesen quasi, Kinder. Im Anschluss an dieses Telefonat werden zwei junge Männer verhaftet, die in der Nähe des Telefons aufgegriffen wurden, von dem aus in diesem Ponderosa Steakhouse angerufen wurde. Zwei illegale Immigranten aus Lateinamerika, die sich aber als unschuldig herausstellen. Man hat quasi weiterhin keine Spur. Allerdings fällt dann auf, als man das Telefonat nochmal anhört, dass der Anrufer eine Information preisgegeben hat, die man bisher noch gar nicht hatte. Der Anrufer erwähnt verschiedenste Taten der Beltway Sniper Attacks und er erwähnt eben auch diesen Überfall am 21. September in Alabama, bei dem Claudine Parker zu Tode kam, sodass die Polizei jetzt diesen Mord mit diesem Serientäter verknüpfen kann. Sie rufen also in Alabama an und fragen, was es für Erkenntnisse zu diesem Fall gibt, ob es irgendwelche Spuren gibt und irgendwelche Asservate, die noch nicht richtig gesichtet worden sind. Und tatsächlich gibt es dort ein Magazin, das noch nicht untersucht wurde, das am Tatort gefunden wurde, auf dem Fingerabdrücke festgestellt werden können. Diese Fingerabdrücke werden ausgewertet und sie führen zu dem 17-jährigen John Melvo. Also dessen Fingerabdrücke sind bekannt, weil er sie bei der Einreise in die Vereinigten Staaten abgeben musste, bei der Einwanderungsbehörde. Er ist aus Jamaika eingewandert und musste dann dabei seine Fingerabdrücke abgeben. Über den Jungen ist allerdings erstmal so noch nichts bekannt.
No.
Lee Melvo. John ist der andere. Am 22. Oktober, also 2 Tage nach diesem Anruf, stirbt das letzte Opfer, der Washington Sniper. Um 6 Uhr morgens wird der 35-jährige Busfahrer Conrad Johnson, ein Familienvater mit 2 kleinen Kindern, auf dem Weg in seinen Bus erschossen. Wiederum gibt es einen telefonischen Hinweis der Täter nach dieser Tat, der zu einem versteckten Brief führt, der diese Forderung nach 10 Millionen Dollar aufgreift, diesmal auch mit genauen Hinweisen darauf, wo und wie das Geld hinterlegt werden soll. Und wiederum endet mit den Worten: Eure Kinder sind nicht sicher, nirgendwo und zu keinem Zeitpunkt. Mittlerweile weiß man also, Lee Melvo hat seine Fingerabdrücke an diesem Tatort in Montgomery, Alabama hinterlassen. Und mittlerweile hat es auch Robert Holmes, der Mann aus Tacoma, Washington, geschafft, die Polizei zu erreichen und von seinem Verdacht zu erzählen, seinen Freund John Mohammed betreffend. Da kann dann auch eine Connection hergestellt werden. John Mohammed kennt Lee Melvo. Er ist sowas wie ein väterlicher Freund für den Jungen. Also die sind nicht verwandt, aber er hat ihn quasi wie seinen Sohn aufgenommen und kümmert sich um ihn. Und die beiden waren einige Zeit zuvor bei Robert Holmes in Tacoma zu Besuch. Und er erzählt, dass John Mohammed, der auch bei der Armee war, Lee Melvo auch militärisch ausbildet. Also er wollte sein Wissen an ihn weitergeben über Lebenstechniken und Schießen und was weiß ich was. Und er erzählt der Polizei, dass die beiden Männer in seinem Garten, also in Robert Holmes Garten, Schießübungen auf einen Baumstumpf gemacht haben. Die Polizei kann dort sogar noch Projektile sichern und diese Projektile passen zu den Projektilen, die in den Opfern des DC-Snipers gefunden wurden. Also es ist jetzt quasi ganz klar, wer die Täter sind. Durch diese Aussagen von Robert Holmes und durch die absolute Sicherheit, dass es sich um John Mohammed und Lee Melvo handeln muss, konnte man dann natürlich ermitteln, was für ein Auto John Mohammed fährt. Und das wird dann tatsächlich auch von einem Servicetechniker auf dem Weg nach Hause, der hat irgendwie eine 2-3-stündige Heimfahrt, also so ein Pendler. In Amerika pendelt man ja gerne mal viel, viel längere Strecken als bei uns, weil einfach das Land viel, viel riesiger ist, die Strecken sind länger. Und ich habe ein Interview mit dem Mann gesehen, der hat halt quasi jede Nacht so, ich glaube, 3 Stunden Fahrt vor sich. Und macht sich dann so ein Spiel daraus, irgendwie besonders irgendwie Autos zu beobachten, um sich wach zu halten. Und entdeckt dann auf einem Parkplatz von einer Raststätte eben das fragliche Auto, was die Polizei halt auch durchgegeben hat, also John Mohammeds Auto. Und ja, die ruft die Polizei und die Spezialeinheit SWAT verhaftet sie dann relativ unklamourös da auf diesem Parkplatz. Beide schlafen in dem Auto, auf dem Fahrer- bzw. Beifahrersitz und werden dann dadurch geweckt, dass ihnen vermummte Polizisten mit den Taschenlampen ins Gesicht leuchten und ihnen Pistolen ins Gesicht halten. Also da ist dann quasi die Flucht vorbei.
Endet relativ unspektakulär, aber auch irgendwie ein bisschen blöd, da so einfach zu pennen.
Tja, das Auto wird untersucht und wie du eben schon angesprochen hast, war der Kofferraum bzw. Kofferraum und Rückbank so präpariert, dass Lee Malvo quasi vom Beifahrersitz aus in den Kofferraum krabbeln konnte.
Und, ja, stimmt, so war das.
Ja, also er lag dann bäuchlings im Kofferraum und über dem Nummernschild hatte man ein Loch gebohrt, durch das er zielen und schießen konnte. Also das Auto hat quasi wirklich ganz unverdächtig geparkt. Man hätte dieses Loch nur gesehen, wenn man wirklich direkt daneben gestanden hätte. Ich wollte dir eigentlich dazu auch ein Bild schicken, was ich gefunden habe, aber mein Handy ist ja, hat ja den Geist aufgegeben. Super unauffällig auf jeden Fall. Und daraus hat er dann einfach bäuchlings liegend schießen können und John Mohammed konnte dann unauffällig davonfahren. Also, ja.
Das heißt, der junge Lee Malvo hat dann auch alle Morde begangen.
Genau, ja. Also John Mohammed hat ihn, wie gesagt, so unter seine Fittiche genommen und ihn ausgebildet und dann eben auch zum Werkzeug seines Planes gemacht.
Und was war denn jetzt eigentlich der Plan? Geld zu bekommen?
Ja, also 10 Millionen Dollar waren natürlich das eine. Das ist natürlich auch eine nette Summe.
Ja.
Aber der eigentliche Plan war wohl, dass seine Ex-Frau Mildred irgendwann Opfer des DC-Snipers werden sollte. Also hätte er sie umgebracht, dann wäre der Verdacht ja relativ schnell auf ihn gefallen, weil sie sich erst vor kurzem haben scheiden lassen und sie den Sorgerechtsstreit die Kinder betreffend gewonnen hat. Aber wenn es eine Mordserie gibt, bei der ein Verrückter einfach random irgendwelche Menschen erschießt in der Stadt, dann wäre sie halt einfach nur ein Opfer von vielen gewesen und in dieser Zahl der Opfer untergegangen und der Verdacht wäre nicht so schnell auf ihn gefallen.
Was für ein raffinierter Mistkerl.
Aber auch was für ein skrupelloser Dirnenspross, dass er einfach in Kauf nimmt, so viele unschuldige Menschen zu töten, um seine scheiß Rache zu nehmen.
Ja.
Also der Plan ist natürlich auf eine erschreckende und eiskalte Weise irgendwo raffiniert, da hast du recht, aber natürlich an Wahnsinn und Abartigkeit kaum zu überbieten, finde ich.
Ja.
Dirnenspross halt.
Ja. Man kann es nicht anders sagen, ja.
Ja, das Gericht hielt beide definitiv auch für Dirnensprosse und verhängte 6-mal lebenslänglich für beide. Also,
gibt es keine Todesstrafe in Washington?
Ich glaube nicht. Hm. Es war, meine ich, so tatsächlich. Das ist jetzt aber, das hätte ich recherchieren können. Ich habe das Strafmaß jetzt hier einfach recherchiert. Aus meiner Erinnerung heraus war es, glaube ich, so, dass man John Mohammed nicht zum Tode verurteilen konnte, weil er nicht aktiv der Mörder war. Das heißt, die Todesstrafe wäre nur für Lee Malvo in Frage gekommen. Der war aber minderjährig. Das heißt, man hat dann beiden 6-mal lebenslänglich gegeben. Ich meine, so wäre es gewesen.
Ist ja ein echt Spitzenklasse-Mentor, ne? Schön so einen jungen Heranwachsenden für seine perfiden Pläne irgendwie manipulieren und dessen Leben komplett versauen. Ich meine, abgedrückt hat er zwar immer noch selbst, aber trotzdem. Das ist ja an Krankheit kaum zu überbieten.
Ja, ich finde, das macht es auch fast noch schlimmer, dass er diesen Jungen, der ja wahrscheinlich zu ihm aufgesehen hat und in ihm wirklich so eine Vaterfigur gesehen hat, dass er den einfach so krass benutzt hat.
Ja. Und die Waffe hatte er aus der eigenen Militärzeit, oder wie ist das?
Genau. Ja. Zumal es ja auch nicht so schwer ist, in den Vereinigten Staaten auch solche Waffen zu bekommen. Also selbst solche automatischen Waffen kann man da relativ gut erstehen. Ja, es ist immer wieder erschreckend, finde ich, dieser Fakt. Also ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, dass in Deutschland auch viel, viel mehr Waffen im Umlauf sind, als man allgemein so denkt. Durch irgendwelche Schwarzmarktquellen und dadurch, dass aus der Kriegszeit noch, weiß ich nicht, Waffen im Familienbesitz immer weitergegeben werden, die noch irgendwo sind. Aber trotzdem ist es ja bei weitem nicht in dieser Alltäglichkeit wie in den Vereinigten Staaten zu finden. Und ja, darüber hinaus haben Waffen ja auch einfach hier einen ganz anderen Stellenwert. Also man hat wirklich ja manchmal das Gefühl in den Vereinigten Staaten, dass Teile der Bevölkerung mental einfach den Wilden Westen nie verlassen haben.
Hm.
Und das ist ja hier Gott sei Dank anders.
Ja.
Tja, da haben wir einen Serientäter, der mal ein ganz anderes Motiv hatte. Keine sexuelle Abartigkeit, kein bizarrer Wissensdrang à la Jeffrey Dahmer, kein was weiß ich was, kein Hass auf seine Mutter wie Vlado Tarneski, sondern einfach Wahnsinn.
Ja, wobei er wollte ja schon Rache an seiner Ex-Frau ausüben, ne? Das war schon, also das Motiv Rache. Und dann halt gleichzeitig diese Manipulation, um sich selbst die Hände nicht schmutzig zu machen. Alles sehr raffiniert durchdacht, auch mit diesem kleinen Loch, durch das dann abgefeuert werden konnte, sodass er ja nur wirklich niemals auffällig sich bewegt. Also er musste nicht irgendwie erst die Kofferraumklappe hochklappen, um dann von dort aus rauszuschießen oder so. Sondern man konnte ja dann direkt easy weiterfahren. Und ja, dieses Schreckgespenst, ne? Dass er wirklich in diesem Monat dann irgendwie daher gefahren ist und irgendwie die ganze Welt auch beschäftigt hat. Das ist schon echt
verrückt. Ja, vor allem ja, konnte er wirklich sehr, sehr unauffällig fahren, ne? Also selbst Leute, die jetzt, wie soll ich sagen, die jetzt drauf geachtet hätten auf irgendwelche Autos, die hätten halt einfach diesen Schuss nicht wahrgenommen und der Fahrer hätte einfach unauffällig im Auto gesessen, hätte ganz ruhig weiterfahren können und die Leute hätten das gar nicht in Verbindung gebracht. Das ist, ja, militärisch-strategisch geplant auf jeden Fall. Also,
ja, genau.
Scharfschützen bei der Armee schaffen sich ja auch diese Nester, in denen sie verharren und in denen sie dann das Ziel vor Augen haben und im Prinzip hat er das Gleiche getan, nur eben mobil.
So mittelmäßig clever und so ein bisschen, wie soll ich sagen, dramatisiert. Also die Sache mit der Tarotkarte und mit diesem hier, mit dieser Botschaft, nenn mich Gott und so, das finde ich so ein bisschen, ja, das war so ein bisschen drüber. Also bisschen Hollywood-mäßig aufgezogen, weil für die reine Erpressung mit diesen 10 Millionen Dollar, beziehungsweise auch mit dem Ziel, dann seine Ex-Frau zu ermorden, hätte das alles nicht sein müssen.
Für die Erpressung mit den 10 Millionen brauchte man ja schon einen validen Code, sodass man der Polizei wirklich zeigen konnte, dass die Polizei mit dem richtigen Täter korrespondiert, weil wir wissen ja, dass gerade bei solchen Mordserien auch gerne diverse Menschen sich melden und die Taten gestehen, die einfach nichts getan haben. Und so ist es schon clever, so einen Code zu haben, wo die Polizei verifizieren kann, dass sie mit den richtigen Menschen spricht. Ob jetzt irgendwie dieses Nenn mich Gott den Anschein von Wahnsinn erwecken sollte, sodass die Polizei da wirklich nach einem Wahnsinnigen sucht, oder ob er das wirklich ernst gemeint hat, weil er sich wie Gott gefühlt hat, weil er ja einfach das Leben der Menschen in der Hand hatte und zwischen Leben und Tod entscheiden konnte. Das ist jetzt natürlich nicht beantwortet, leider.
Ich glaube, dass es durchaus ein Teil seines Plans war und dass er sich selbst vielleicht gar nicht so als göttlich gesehen hat, sondern viel eher ja, wirklich wie soll man sagen, versucht hat, da so ein Bild zu erzeugen von jemandem, der möglichst weit weg von ihm selbst ist, weißt du?
Das kann sehr gut sein.
So eine Art, ne? Also, dass man wirklich sagt, ja, keine Ahnung, man kreiert eben dieses Bild des Wahnsinnigen, des allwissenden Mörders, der so ein bisschen versucht halt, Gott zu spielen und über den Gesetzen steht. Und dabei hatte er ja im Prinzip nur, ist ja ein ganz normaler Typ von nebenan gewesen, Was mich noch interessieren würde, ist, inwieweit er Anweisungen gegeben hat, also was jetzt die genauen Ziele betrifft, dass er wirklich genau gesagt hat, hey, guck mal da hinten auf dem Supermarktparkplatz, nimm jetzt genau diesen Mann, erschießt genau den oder erschießt irgendjemanden. Also inwieweit es da wirklich konkrete Anweisungen gegeben hat, auf der einen Seite.
Lee Melvo hat komplett nur ausgeführt. Also,
der hat nur ausgeführt, aber was ist mit dem falsch, dass er einfach nur ausführt? Also hat er da so ein Angstregime geschaffen oder ist er vielleicht auch nicht...
Er hat einfach voll und ganz zu diesem Mann aufgesehen. Also das war wirklich sein großes Vorbild. Und ich glaube, er hat dann auch so ein bisschen Gehirn gewaschen. Also der war sein Vorbild. Dann hat er ihm gesagt, wenn wir das jetzt durchziehen, du musst das durchziehen wie ein Soldat. Wir sind Soldaten, wir müssen das jetzt einfach so durchziehen. Stell keine Fragen. Dann haben wir bald 10 Millionen und wir haben Rache an meiner Ex-Frau, die mich ja schlecht behandelt hat. So, ne?
Ja, okay.
Ja. Tja.
Krass. Das ist ein krasser Fall. Das ist ein sehr interessanter Fall, weil wir beide ja noch Erinnerungen daran haben.
Ich kann mich wirklich an die Fernsehbilder ganz, ganz konkret erinnern und auch an diese, also selbst für mich tausende von Kilometern weit weg vorm Fernseher war diese Spannung greifbar. Ne? Also,
ja, für mich auch.
Ja.
Und ich finde es aber auch erschreckend, dass es schon 20 Jahre her ist. Also. Jo. Krasser Fall. Ich fand den cool. Also spannend, aus besagten Gründen. Und aber gleichzeitig auch total wahnsinnig.
Ja.
Man kann froh sein, dass sie die erwischt haben, ne? Und
voll.
Dass das auch dann relativ zügig ging. Was heißt relativ zügig? Ich meine, die haben den ganzen Monat irgendwie ihr Unwesen getrieben und leider mussten 10 Menschen sterben.
12.
12, okay, 12 sogar.
Ja. Und sie haben diesen knappen Monat, den sie hatten, doch sehr ausgiebig genutzt. Also 3 Wochen. Ging das Ganze, wenn man jetzt mal von den beiden September-Taten absieht, da haben sie sich nicht lumpen lassen. Ne? Das muss man sagen. Schlimm.
Ja, auf jeden Fall. Ich find's schlimm, dass sowas halt auch immer wieder Nachahmer generiert und oh mein Gott, wie verrückt diese Menschheit ist.
Ja, das ist generell, das ist wie auch der Werther-Effekt, also der Anstieg von Selbstmorden, nachdem über Selbstmorde berichtet wird, dass dann auch immer solche Taten auch Nachahmer finden. Das ist krass. Es gibt halt Menschen, die, wie soll ich sagen, andere Menschen inspirieren, etwas zu tun. Und das kann im Guten sein. Weiß ich nicht, wenn Leute irgendwelche krassen sportlichen oder wissenschaftlichen Leistungen vollbringen, animieren sie und inspirieren sie Menschen, es ihnen nachzutun. Und das kann aber eben auch im Schrecklichen sein. Menschen werden gerne inspiriert.
Besonders, wenn sie jung sind.
Genau.
Und manipulierbar.
Ja, und formbar.
Ja, auf jeden Fall.
Tja, erstmal unser letzter Ausflug in die Vereinigten Staaten. Wir waren da jetzt sehr, sehr oft und wir möchten das Ganze ja international halten. Das war jetzt, wie gesagt, ich glaube, der 5. Fall in Folge in den Vereinigten Staaten. Nächstes Mal Japan, da freue ich mich schon drauf. Es ist verhext. Wenn ich die Leute abstimmen lasse und Japan ist mit in der Liste, dann wird auch Japan gewählt. Also
ja.
Das Gefühl habe ich.
Ja, es ist tatsächlich verrückt. Ich möchte ja nach Junko Furuta, das war Japan, ne?
Das war Japan,
ja. Ja, seitdem habe ich ein bisschen Angst.
Ja, es ist... Es kommt natürlich nicht an Junko Furuta ran, der Fall, den ich mir ausgesucht habe. Ich bin noch nicht ganz, ganz sicher, aber ich tendiere sehr stark zu einem, der nicht die Qualität von dem Fall Junko Furuta erreicht, aber der ebenfalls ein fester Bestandteil der japanischen Kriminalgeschichte ist, auf jeden Fall. Also auch ein sehr aufsehenerregender Fall.
Okay. Man darf gespannt sein, liebe Leute.
Darf man. Und dann bin ich gespannt, was unsere Zuhörerin uns mitgebracht hat.
Ja, ich bin auch schon sehr gespannt. Sollen wir jetzt noch so in alter Manier drei Was wäre wenn vorlesen und abstimmen
Ja.
lassen? Oder macht das mit deinem Handy jetzt aktuell nicht so viel Sinn?
Doch, doch, also das kriegen wir schon hin. Ich kann über den Rechner noch auf Instagram zugreifen, aber ich bin einfach nicht so oft am Computer, wie ich am Handy wäre, ne? Also das kriegen wir aber hin.
Okay, alles klar.
Ich mache die Kopfhörer aus, warte 5 Sekunden, lies die Was wäre wenn vor und dann winkst du mir einfach, wenn ich wieder reinkommen kann.
Achso, du kannst mir jetzt nicht schreiben, ne? Also pass auf,
Genau.
dann machen wir es bitte so, dass wir, sag mal schnell, dass du, wenn du sie abnimmst, die Kopfhörer, dass du dann quasi vorher noch was sagst und ich zähle danach 5 Sekunden irgendwie für mich, aber
Ich mache
nicht.
sie jetzt aus. Ich drücke
Okay.
jetzt den Knopf.
Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf und wir sollten alleine sein, liebe Leute. Also, wir machen weiter mit dem Buchstaben W, X, Y oder 1, 2, 3. Was wäre, wenn 1. es in Deutschland noch eine Monarchie gäbe? 2. Was wäre, wenn du die drei schönsten Dinge festlegen müsstest, die dich nach einer Reise zu Hause erwarten? Welche wären das? Und 3. Was wäre, wenn du auf einer einsamen Insel, auf der es einzig und allein Kokosnüsse gibt und dies in einer unendlichen Anzahl, alleine mit einem edlen Säugetier landen würdest? Würdest du es töten, um es zu essen? Also das Szenario ist im Prinzip zu sagen, du bist auf einer Insel und da gibt es etwas zu essen, aber nur das und das unendlich und irgendwann hängt es einen halt zum Hals raus und dann hast du ein ganz edles Säugetier dabei, lass mich mal sagen, ein Löwen oder sowas. Also irgendwas Besonderes, ne? Und ja, würdest du quasi aus Verzweiflung es versuchen zu töten und zu essen? Ist, glaube ich, ein spannendes Gedankenspiel. Okay, Fabian, du kannst zurückkommen. Hallo, hallo? Wink mal.
Ja, ach so, ich habe gesehen, dass du den Daumen hochgenommen hast.
Okay, alles
Ja,
klar.
cool. Ja, ich bin gespannt, was du für Szenarien ausgesucht hast. Ich habe mir wieder die Zeit notiert, damit ich dann bei der Nachbearbeitung morgen da einen großen Bogen drum machen kann.
Ja.
Ich bin gespannt.
Ja, sehr cool.
Ich wollte eigentlich noch auf die vorletzte Folge eingehen. Da habe ich ja irgendwann dann die Was wäre, wenn es dann tatsächlich auch gehört ist. Was wäre, wenn, was wir genommen haben, war das mit dem Space Shuttle Projekt.
Ja.
Und du hattest noch zwei andere und ich fand ein anderes davon richtig gut und fand es schade, dass das nicht genommen wurde. Ich glaube, hattest du da nicht, was wäre, wenn du ein Verbrechen verhindern könntest? Welches wäre das?
Ja, das hatte ich auch.
Genau, das habe ich die Woche nämlich auch mal bei Instagram die Leute gefragt. Und das war auch sehr, sehr schwer zu beantworten, auch für mich, weil auch da analog zu unserem Einstieg, zu dem geschichtlichen Ereignis, was man verhindern hätte können, einfach auch die Frage ist, wie legt man eine Wertung fest? Also wie gewichtet man einen Mord oder ein Verbrechen höher als ein anderes? Und wie sagt man, das möchte ich verhindern und das nicht? Aber ich glaube trotzdem, also ich tendiere da ganz, ganz stark zu Junko Furuta, die wir eben schon hatten. Es gibt natürlich ganz, ganz viele andere schlimme Verbrechen vielleicht an Opfern, die mir auch unheimlich leid tun, irgendwelche Kinder, was weiß ich was, aber einfach weil es dieses krasse Martyrium war, hätte ich das, glaube ich, verhindern wollen.
Ja, ich glaube, ich würde das auch nehmen. Jetzt, wenn ich mal so drüber nachdenke. Ich meine, ich kenne mich nicht so sehr aus und ich finde natürlich alle schlimm. Aber tatsächlich ist das so derartig extrem und unmenschlich, dass man einfach wirklich ganz tief in sich irgendwie sagt, man würde gerne dieses arme Mädchen beschützen und irgendwie ja,
Ja.
davor beschützen, all dieses Leid ertragen zu müssen.
Ich finde, dieser Gedanke, sie zu beschützen oder sie beschützen zu wollen, geht eigentlich unweigerlich, aber auch immer mit so einem Rachegedanken den Tätern gegenüber einher, finde ich. Also, da kommen wirklich so meine dunkelsten Gedanken in mir hoch, wenn ich an diese Leute denke. Und ich weiß nicht, also mir würde es, glaube ich, nicht reichen, sie zu retten. Ich würde auch die mit Stumpf und Stiel vernichten wollen, diese Menschen.
Ja, ich gebe dir da schon recht, ne? Also ich finde halt, also im besten Fall kann man halt es vermeiden, dass die überhaupt mit denen in Kontakt kommt, aber dann hätten diese Täter wahrscheinlich sich ein anderes Opfer gesucht, ne? Also es wäre schon Ich weiß schon, was du meinst. Wäre schon gut, wenn man die hätte irgendwie ausschalten können oder sowas.
Hatten sie ja. Die haben sich ja immer wieder Opfer gesucht.
Naja, ich weiß. Das ist
Egal, Schwamm
leider
drüber.
wahr.
Ja, wir haben da schon eine ganze Folge drüber gesprochen. Es ist ein unfassbar unerfreuliches Thema und es sind Menschen, für die mir jetzt nur Bezeichnungen einfallen, die nicht jugendfrei sind. Insofern lassen wir das einfach mal sein.
Nennen wir sie einfach Dirnsprosse.
Das ist fast schon zu harmlos.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja.
Okay. Es war wieder schön mit dir. Es war
Ja,
wieder
Dito.
schön. Die Folge wird morgen online gehen.
Ja, ich freue mich sehr.
Meine Neugier und mein Tatendrang werden das auf jeden Fall nicht zulassen, dass die noch länger wartet. Dann,
Ja, ich freue
dann
mich
hoch.
sehr, sehr cool, dass wir es wieder geschafft haben. Und ich freue mich natürlich auf das Feedback von euch da draußen. Ich spreche mal für uns. Wir hoffen, dass es euch wie immer gut gefallen hat und dass ihr euch uns auch beim nächsten Mal wieder besucht und zuhört.
Ja, das hoffen wir in der Tat. Und ja, wie gesagt, wir werden dann auch bald wieder auf Social Media aktiver sein und auch die Gespräche mit euch wieder führen und annehmen. Da freue ich mich persönlich ja schon richtig stark drauf. Und ich hoffe für uns, dass wir es schaffen, zeitnah noch eine weitere Folge aufzunehmen, dass wir diesen Monat dann drei raushauen. Das vielleicht auch noch so als Information für die Leute, die heute so zum ersten Mal bei uns gelandet sind. Wir peilen immer so den 14-Tages-Rhythmus an. Manchmal schaffen wir es wöchentlich, manchmal schaffen wir drei Folgen in einem Monat, aber plus minus 2 Wochen ist meistens so unser Rhythmus. Es kann mal drei dauern, es kann mal wöchentlich passieren. Wir sind da darauf basierend, dass wir einfach ein reines Hobbyprojekt sind. Manchmal ein bisschen, müssen wir ein bisschen flexibler sein.
Ja, genau.
Ja. Dann bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer ich wünsche dir eine wunderschöne Nacht und ich wünsche euch allen eine, weiß ich nicht, gute Nacht, guten Morgen, guten Abend, wann auch immer ihr uns hört und bis zum nächsten Mal.
Dem schließe ich mich an. Bis bald. Ciao.
Ciao.